Liebe Gemeinde, der Predigttext, der uns heute Abend reden soll, greift schon ein wenig voraus, über die Szene hinaus im Abendmahlsaal, die wir nachher feiernd vergegenwärtigen. Hört mit mir auf Worte des Lukas-Evangeliums im 22. Kapitel. Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, es sind die Ausdeutungen, die etwas bedeuten. Die Geschichte selbst ist bekannt, auch denen, die sie noch nie gehört haben. Etwas Großes, etwas Ungeheuerliches kommt auf uns zu. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Oder auch bei kleineren Kleinigkeiten, ironisch gebrochen dann: Oh, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Man muss nicht fromm sein für diesen Stoßseufzer. Man muss nicht einmal glauben, dass er eine Richtung hat. Er entwindet sich sozusagen dem kulturellen Gedächtnis, kann ohne konkrete Hoffnung, kann ohne benennbare Richtung geäußert werden. Er könnte genauso gut lauten: Das kann doch nicht wahr sein. Und auch das andere kennen wir, das Einschlafen vor Traurigkeit, wenn die Seele die Anspannung nicht mehr aushält, wenn der Kopf den Dienst quittiert und die Glieder nicht mehr gehorchen wollen. Es ist so fürchterlich. Aber ich kann nichts ändern, ich kann auch nicht ausweichen. Wenn solche Zustände Tage, Wochen, Monate lang anhalten, dann reicht es irgendwann, sich hinzusetzen, und schon fallen die Augen zu. Ihr kennt diese Erfahrungen, da bin ich sicher. Auch wenn ihr diese Geschichte noch nie gehört hättet. Und wenn ihr sie schon einmal gehört habt, wahrscheinlich schon viele Male in eurem Leben, diese Geschichte vom Gebetskampf Jesu in der Nacht seiner Verhaftung, dann bedeuten die Ausdeutungen erst recht etwas. Ausdeutungen, die das Lukas-Evangelium unterscheiden von Markus und Matthäus, die dieselbe Geschichte erzählen, aber ein wenig anders. Es ist einig, sind sich diese drei Evangelisten mit ihrem Kollegen Johannes darin, dass Jesus die Stadt verließ nach dem letzten Abendmahl und durchs Kidron-Tal ging auf die andere Seite in Richtung Ölberg. Dort war ein Garten. Matthäus und Markus kennen seinen Namen, Gethsemane. Dort würde er, hinterher ist man immer klüger, verhaftet werden. Lukas macht hier den Zusatz: Er ging dorthin nach seiner Gewohnheit. Jesus und seine Jünger waren oft in diesem Garten, sagt auch Johannes. Der Ort ist bekannt, man weiß davon. Vor allem Judas, der Zwölfen einer, weiß davon. Und Judas fehlt. Er ist gegangen in die Nacht, hat sich ausgeklinkt aus der Jesusgruppe. Jesus weiß, dass Judas damit rechnen kann, er werde dahin gehen, und er geht dahin, nach seiner Gewohnheit. Wer sich verstecken will, verhält sich anders. Jesus weiß, was kommt, ist schon vorher klüger. Er weicht nicht aus, er stellt sich seinem Geschick. Ganz schön mutig, denke ich. Nicht der Petrus-Mut, der sich mit dem Schwert in der Hand der Verhaftung widersetzen wird. Nicht der Soldatenmut, der mit dem Sturmgewehr in der Hand in die Reihen der Feinde einbricht. Nicht der Mut eines verängstigten Tiers, das sich auf den furchteinflößenden und im Zweifel auch auf einen sehr viel größeren Reviereinbrecher stürzen wird. Nicht der Mut der Frechheit, mit dem Kinder manchmal auf Zumutungen ihrer Eltern reagieren. Eher der Mut der Verschwörer des 14. Juli, denen man die Hosenträger und Gürtel abgenommen hat und die nun mit schlotternden Beinkleidern und wahrscheinlich schon schlotternden Knien vor dem Volksgerichtshof stehen. Ganz schön mutig, denke ich, aber ich habe mich davontragen lassen. Was ich sagen will, es sind die Ausdeutungen, die etwas bedeuten. Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Das, was mit Jesus passiert ist, seine Kreuzigung, seine Folter und sein Tod und auch seine Auferstehung, die hätten ja ganz anders verstanden werden können, als die frühen Christen, als die vier Evangelisten sie verstanden haben. Das Narrativ, wie wir heute sagen, hätte ja auch so lauten können. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände, Missverständnisse oder und durch eine Verschwörung finsterer Mächte wurde der fromme, unschuldige Wunderheiler und oder der unbequeme Wanderprediger vom Leben zum Tode gebracht. Aber Gott hat das korrigiert. Er hat ihn wieder aus dem Tod genommen und dadurch nachträglich rehabilitiert, hat Jesus gegen seine Feinde ins Recht gesetzt. So hätte das Narrativ lauten können. Hat es aber nicht. Alle Evangelien sind sich darin einig, Jesus wusste, was da kommen würde. Und er hat dieses Geschick nicht nur billigend in Kauf genommen, er hat es akzeptiert, er hat in gewisser Weise es selbst herbeigeführt. Ohne Not ging er nach Jerusalem. Ohne Not begab er sich an den Ölberg in dieser Nacht. Ganz schön mutig. Das geht nicht einfach so. Aber wie das geht, vom inneren Kampf um die Haltung, aus der heraus so etwas geht, das erzählt die Gethsemane-Geschichte. Sie erzählt von diesem Kampf als von einem Gebet. Bei Markus und Matthäus vollzieht sich dieses Gebet in Etappen. Bei Johannes erstreckt es sich sogar über mehrere Kapitel. Bei Lukas sind es nur zwei lapidare Sätze. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Beide Sätze sind im christlichen Abendland zu Allgemeingut geworden. Aber haben Sie die Kluft gespürt, die zwischen diesen beiden Sätzen liegt? Den Abgrund zwischen dem Nein und dem Ja? Im Text ist es nur ein Strichpunkt. Im Leben ein Kampf um die richtige Haltung. Bei Jesus ein Gebet. Man kann sich das Schweigen zwischen dem Nimm diesen Kelch von mir und dem Dein Wille geschehe nicht lange genug denken. Und es ist keineswegs ein Zeichen besonderer Frömmigkeit, wenn dieses Schweigen unterschlagen wird. Willst du, so nimm das Übel fort, aber nicht mein Wille zählt hier, nur deiner. Wir brauchen diese Pause zwischen dem Nein und dem Ja. Wir können die nötige Pause zwischen dem Nein und dem Ja nicht verkürzen, und Brücken über den Abgrund des Nichts kann niemand bauen, außer dem einen, der das nichts in den Abgrund gestürzt hat. Ich denke an einen Freund, Max, einen Pfarrerssohn, der vor vielen Jahren mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wurde. Gott, nimm das Übel fort, war natürlich auch sein Schrei. Ein lautes, rebellisches Nein, um Gottes Willen nicht. Wer kann es ihm verdenken? Ich wollte ja selbst schreien damals. Gott, nimm dieses Übel fort. Hätte ich zu Max sagen können, Gottes Wille geschehe? Schon der Gedanke fühlte sich falsch an. Und heute im Abstand noch viel falscher. Aber dann rief sein Posaunenchor an, spielte ihm durchs Telefon: Ein feste Burg ist unser Gott. Das hatte Kraft, erzählte er mir einmal. Das gab Kraft. Dieser Anruf in der Pause zwischen Nimm den Kelch von mir und Dein Wille geschehe, dieser Anruf half ihm, den Kampf um Haltung zu entscheiden. Im Fall meines Freundes war es das Lutherlied, ihm von Freunden zugespielt. Im Fall meines Heilandes war es ein stummes, heftiges Gebetsringen, durch das sich seine Haltung zum Bevorstehenden klärte. Es sind die Ausdeutungen, die etwas bedeuten. Dreimal, so erzählt es Markus und Matthäus, betet Jesus zum Vater. Dreimal kehrt er zurück und findet seine Jünger schlafen. Dreimal die Diskrepanz zwischen dem, der etwas selbst erleidet, und denen, die nur Mitleid haben können. Bei Lukas dagegen nur ein einziges Mal betet Jesus. Aber in diesem Gebet geht er den Weg vom Nein zum Ja, geht er den Weg vom Nimm von mir zum Dein Wille geschehe. Das ist, wenn man so will, psychologisch viel wahrscheinlicher. Denn anders wäre ja jedes Zurückkehren zum Nein ein Rückschritt hinter ein Einverständnis, das schon erreicht war. Kommt vor, bestimmt. Wir sagen, ja, okay, und meinen es dann doch nicht ernst. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, na, dann schaffe ich es doch nicht. Oh, es gibt Gründe für ein solches Hin und Her, wie es Markus und Matthäus erzählen. Aber Lukas erzählt etwas anderes. Er deutet die Pause aus, die zwingend liegt zwischen Auflehnung und Einverständnis. Er erzählt von der Brücke über das Nichts, die Jesus in dieser Nacht betritt, und von der Angst vor dem Tod und ihrer Überwindung. Auf dieser Brücke geht man vielleicht ein paar Schritte vor und dann wieder ein, zwei zurück, aber man dreht am anderen Ende angekommen nicht wieder um und fängt von vorne an. Hat man die Auflehnung verlassen, balanciert man über das Nichts, kann man sich nur noch an ein Ufer retten, das eine, das endgültige Ja. Es sind die Ausdeutungen, die etwas bedeuten. Für diejenigen unter Ihnen, die eben den Predigttext mitgelesen haben, ist beim Hören wohl eine Irritation entstanden. Ich habe die Verse 43 und 44 nicht mitgelesen. In unserer Lutherbibel stehen sie in Klammern, eine Fußnote belehrt uns, die Verse finden sich in wichtigen Handschriften nicht. Deutlicher wird die wissenschaftliche Ausgabe des griechischen Neuen Testaments. Was in doppelter Klammer steht, hat mit Sicherheit nicht zum ursprünglichen Textbestand gehört. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Es sind die Ausdeutungen, die etwas bedeuten. Theaterdonner könnte man meinen. Da hat einer verstanden, meine ich. Da hat einer den Abgrund des Nichts durchmessen, der das Nein vom Ja trennt. Niemand kann die Nacht vor Karfreitag ertragen, ohne die Stärkung eines Engels vom Himmel. Denn diese Nacht ist lang. Für Max waren es seine Bläserfreunde mit ein feste Burg, wenn auch nur in Telefonqualität. Und auch sie hoben die Todesangst ja nicht einfach auf. Er hat, da bin ich sicher, erst recht und heftiger gebetet, nachdem sie ihm aufgespielt hatten. Und der Angstschweiß Jesu vermischt sich mit dem Blut, das aus den Wunden dieser Welt tropft und zu Boden fällt, ungestillt, ungetröstet. Aber es ist der Angstschweiß des Sohnes Gottes, des einen, der den Abgrund des Nichts einfach hätte überspringen, hätte ausradieren können. Stattdessen tastet sich der Heiland selbst mit uns vor, auf der Brücke zum Ja, mit uns, seiner gequälten Kreatur, mit allen Opfern sinnloser Gewalt, auf der Brücke zum Licht des Morgens. Wackelig ist sie, diese Brücke, und nicht gefahrlos begehbar. Also einen Schritt vor, einen halben zurück. Aber er ist neben uns. Er ringt. Er schwitzt. Er blutet. Er weicht nicht aus. Trägt selbst. Sagt ja. Und hilft so tragen. Es sind die Ausdeutungen, liebe Gemeinde, die etwas bedeuten für alle, die unterwegs sind in die anbrechende Nacht. Amen.